Sie hören Endstation Venedig, Kommissario Brunettis zweiter Fall. Ein Roman von Donna Leon. Gesprochen von Christoph Lindert. Vogli intorno lo sguardo, o sire, e vedi qual strage orrenda nel tuo nobil regno fa il crudo mostro. Ah, mira allegate di sangue quelle pubbliche vie. Ad ogni passo vedrai chi geme e l'alma gonfia d'atro velen dal corpo esala. Blick umher, o König, und sieh, welche Verwüstung das wilde Ungeheuer in deinem stolzen Reich anrichtet. Sieh die offenen Straßen von Blut überschwemmt. Bei jedem Schritt findest du einen, der stöhnend aus dem vom scheußlichen Gift geschwollenen Leib die Seele aushaucht. Idomeneo. Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im dunklen Wasser des Kanals. Sanft zog die zurückgehende Flut sie zur offenen Lagune hin, die am Ende des Kanals begann. Der Kopf schlug ein paar Mal gegen die bemoosten Stufen am Ufer vor der Basilika Santi Giovanni e Paolo, verfing sich dort einen Augenblick und drehte ab, als die Beine in elegant tänzerischem Bogen herumschwangen, den Körper mit sich fortzogen und ihn weiter aufs offene Wasser und die Freiheit zudriften ließen. Von der nahen Kirche schlug es 4 Uhr morgens, und der Sog des Wassers verlangsamte sich wie auf Befehl der Glocke. Er ließ immer mehr nach, bis der Moment völliger Ruhe zwischen den Gezeiten erreicht war, wenn das Wasser darauf wartet, dass die neue Tide ihr Tagwerk übernimmt. Gefangen in dieser Ruhe schaukelte das leblose Ding auf dem Wasser, dunkel gekleidet und unsichtbar. Die Zeit verstrich im Schweigen, das kurz darauf von 2 vorbeigehenden Männern gebrochen wurde, die sich leise in dem an Zisch lauten reichen venezianischen Dialekt unterhielten. Einer schob einen flachen, mit Zeitungen beladenen Wagen und war auf dem Weg zu seinem Kiosk, der andere zu seiner Arbeit im Krankenhaus, das eine ganze Seite des großen, offenen Campo einnahm. Draußen in der Lagune tuckerte ein kleines Boot vorbei, und kleine kurze Wellen kräuselten den Kanal, spielten mit der Leiche und drückten sie gegen die Mauer. Als die Glocken 5 schlugen, stieß in einem der Häuser am Kanal eine Frau die dunkelgrünen Läden ihres Küchenfensters auf, drehte sich um und stellte die Gasflamme unter ihrem Kaffeetopf kleiner. Verschlafen löffelte sie Zucker in eine kleine Tasse, drehte mit geübter Handbewegung das Gas ab und goss mit dickem Strahl den Kaffee in ihre Tasse. Dann umfasste sie mit beiden Händen die Tasse und trat ans offene Fenster, wo sie, wie jeden Morgen seit Jahrzehnten, zum großen Reiterstandbild des Condottiere Corleone hinübersah, einst der gefürchtetste aller venezianischen Heerführer, jetzt ein guter Nachbar. Für Bianca Pianaro war dies der friedlichste Augenblick des Tages, und der in ewiges bronzenes Schweigen gegossene Corleone war der ideale Genosse für diese kostbare, heimliche und stille Viertelstunde. Sie schlürfte ihren Kaffee, freute sich an dessen Wärme und beobachtete die Tauben, die sich bereits pickend dem Sockel der Statue näherten. Beiläufig schaute sie nach unten, wo das kleine Boot ihres Mannes im dunkelgrünen Wasser dümpelte. Es hatte in der Nacht geregnet, und sie wollte sehen, ob die Plane über dem Boot noch da war. Wenn der Wind sie gelöst hatte, musste Nino hinuntergehen und das Boot ausschöpfen, bevor er zur Arbeit fuhr. Sie beugte sich vor, um besser sehen zu können. Zuerst dachte sie, es sei ein Müllsack, den die nächtliche Flut vom Ufer herübergeschwemmt hatte. Aber die Form war seltsam symmetrisch, länglich, mit 2 Ästen, die an den Seiten herausragten, beinahe als ob... »Oh, Dio«, japste sie und ließ ihre Kaffeetasse ins Wasser unter sich fallen, nicht weit entfernt von der seltsamen Form, die bäuchlings im Wasser trieb. »Nino, Nino«, schrie sie, während sie sich zum Schlafzimmer umdrehte, »im Kanal treibt eine Leiche!«